Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde München-Perlach, Sie hören die Predigt vom 13. März von Pastor Axel Stüter.
Auch von mir noch einmal einen guten Morgen an euch alle hier vor Ort und auch an alle, die das im Moment oder später per Video oder Audio mitverfolgen. Ich wünsche uns offene Herzen für das, was Jesus uns ganz persönlich sagen möchte, durch seinen Heiligen Geist mitten hinein in unser Leben. Ich weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist heute Morgen. Wenn ich mir hier die Blumenpracht ansehe, Ton in Ton heute zu den Folien. Sehr schön, vielen Dank. Das sieht richtig gut aus. Kann man genießen. Es passt auch zu dem Thema Anleitung zum Glücklichsein. Das ist schon mal so ein Punkt, wo man vielleicht glücklich wird, wenn man etwas Schönes sieht. Wir wollen uns diesem Thema nähern mit Psalm 1. Der Psalter oder das Psalmbuch, also diese Sammlung an einzelnen Liedern, Gebeten, nennen wir auch das Gebetbuch der Bibel. Es sind dort zu finden Dankgebete, Lobpreisgebete, Klagen, auch manches Mal was schon fast in Richtung von Fluch geht, Hilflosigkeit, ein buntes Buch voller Gebete. Wie das Buch eigentlich zustande gekommen ist, weiß man gar nicht so ganz genau. Es ist ja eine Sammlung. Also irgendwann hat jemand mal dieses Gebet aufgeschrieben und dann wurde das irgendwann angefangen zu sammeln. Und irgendwann sind dann diese 150 Lieder dabei herausgekommen, die wir heute in unserer Bibel haben. Man vermutet, dass das so im Rahmen des Tempels, des zweiten Tempels geschehen ist, nach dem Exil. Etwas Besonderes sind die Psalmen 1 und 2. Wenn man die sich anschaut, das sind nämlich keine Gebete, anders als der Rest da hinten dran, sondern die sind so etwas, man könnte das mit Weisheitslehre bezeichnen, wo also jemand sozusagen sagt, unter diesem Gesichtspunkt könnt ihr jetzt die weiteren Psalmen lesen. Man geht davon aus, das ist natürlich alles Vermutung, dass diese Psalmen 1 und 2 so eine Art Vorwort vor die restlichen Psalmen gesetzt wurden. Also dass es schon die anderen 148 gegeben hat, als Sammlung, so nach dem Exil, vielleicht ab 500 vor Christus irgendwann. Und dann wurden diese beiden Psalmen davor gesetzt. So im Sinne von, Leute, so lest das, was jetzt kommt. Das ist sozusagen die Klammer oder das, was vor der Klammer steht. Wir wollen uns diesen ersten Psalm heute anschauen. Vermute mal, viele von uns werden ihn schon ein- und mehrmals gelesen haben oder jetzt zumindest wiedererkennen. Psalm 1, ich lese uns nach der Einheitsübersetzung. Glücklich der Mensch, der nicht nach dem Rat der Frevler geht, nicht auf dem Weg der Sünder steht, nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern sein Gefallen hat an der Weisung des Herrn, bei Tag und bei Nacht über seiner Weisung nachsinnt. Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Bächen voll Wasser, der zur rechten Zeit seine Frucht bringt und dessen Blätter nicht welken. Alles, was er tut, es wird ihm gelingen. Nicht so die Frevler. Sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum werden die Frevler im Gericht nicht bestehen, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, der Weg der Frevler aber verliert sich. Soweit dieser Psalm, ein etwas kürzerer Psalm. Er fängt an mit glücklich. Glücklich der Mensch. Damit geht's los. Und nicht nur dieser Psalm beginnt damit, sondern auch das ganze Psalmbuch beginnt damit. Glücklich soll man sein. Was ist denn das? Das heißt jetzt nicht, nochmal Glück gehabt. Also so eine einmalige Angelegenheit. Oh, nochmal Schwein gehabt. Der das und das so erlebt hat. Nein, glücklich soll man sein. Ist auch ein bisschen was anderes als zufrieden zu sein. Wenn man jemanden fragt, na, wie geht's dir? Oh, ich bin ganz zufrieden. Das ist in Ordnung. Das ist besser, als wenn es nicht so wäre. Aber wenn jemand sagt, ach, ich bin glücklich, das hat eine ganz andere Dimension. Glücklich ist ja ein sehr positives Gefühl und das Problem daran ist, dass man es ja nicht selber machen kann eigentlich, genau genommen. Man kann es nur wahrnehmen. Glücklich sein ist eigentlich ein Geschenk, über das man sich freuen kann. Man kann es versuchen, durch irgendwelche besonderen Erlebnisse herbeizuführen. So ganz aussichtslos ist das nicht, aber es ist etwas, was einem geschenkt ist. Man kann es auch übersetzen hier dieses erste Wort mit glücklich zu nennen. So wenn man jemand einen Glückwunsch sagt, ne, zum Geburtstag, jemand einen Glückwunsch sagt, das ist was Schönes. Meistens ist das ja sehr positiv, was einem so gewünscht wird. Also, herzlichen Glückwunsch. So kann es dir gut gehen. So fängt dieser Psalm an. Und das scheint nicht nur so eine einmalige Angelegenheit gewesen zu sein, sondern so wichtig, dass Jesus das ja aufgreift. Wenn er die Bergpredigt beginnt, dann fängt er auch an mit glücklich ist. Damals wurde das übersetzt mit selig sind, die geistlich arm sind oder die Leid tragen, die Sanftmütigen. Und dann kommen da noch so ein paar Sachen. Aber man kann es auch übersetzen oder besser übersetzen mit glücklich sind die, sollen die sein, glücklich zu nennen. Ganz wichtig, wer das nachlesen möchte, Matthäus 5 oder Lukas 6. Also glücklich der Mensch. Mit was denn jetzt? Jetzt kommt so ein Gegensatz auf die ersten, im ersten beiden Versen. Dreimal wird gesagt, was nicht glücklich macht. Nicht, nicht, nicht. Und dann kommt ein Sondern. Sondern da kommt dann die Lösung. Das ist hier so ein sehr radikaler und auch kompromissloser Gegensatz, der hier aufgebaut wird in den ganzen Psalmen. Da geht es immer um die Frevler und die Sünder und so und dann um die, die nicht so sind. Als wenn es da nichts dazwischen gibt. Vielleicht geht es dir so, wenn du das liest, dass du sagst, ja, aber das Leben ist doch, da gibt es doch viel mehr Grautöne oder Zwischentöne, muss ja nicht grau sein, Zwischentöne zwischen Schwarz und Weiß. Hier geht es nicht um ein Schwarz-Weiß-Denken, sondern es werden grundsätzliche Aussagen getroffen. Also dem Psalm, der das hier geschrieben hat, dem war sicherlich bewusst, dass es dazwischen noch einiges andere gibt. Aber wenn man etwas grundsätzlich sagt, dann sagt man es ja oft in Extremen. Kennt ihr auch von mir, wenn ich manchmal sage, man kann es so sagen ganz extrem und man kann es so sagen ganz extrem. Und wir alle wissen, dazwischen hält sich auch noch einiges auf. Und so ist das hier auch. Es fällt auch auf, dass es hier nicht moralisch zugeht. Dass mal also gesagt wird, wehe, wenn du das und das machst oder wenn du das nicht machst. Also wir hören ja nur, dass es diese Frevler und Sünder und alles Mögliche gibt, aber was sie tun oder was sie lassen, das hören wir nicht. Es ist also wenig konkret, es geht um eine grundlegende Orientierung fürs Leben. Und wollen wir der mal nachgehen. Hier werden genannt einige, die es jetzt nicht richtig tun. Rat der Frevler, Weg der Sünder, Kreis der Spötter. Wenn ihr eure deutschen Übersetzungen mal nebeneinander legen würdet, dann merkt ihr, man kann diese Worte sehr, sehr unterschiedlich übersetzen. Also ich habe das gemacht und gemerkt, da geht keine Übersetzung wie die andere, sondern alle finden ganz unterschiedliche Worte. Die Frevler, dieses Wort, kommt ja in der Bibel durchaus öfter vor. Im Alten Testament meint das meistens Leute, die ihre Macht auf Kosten anderer ausnutzen. Frevler sind Leute, die andere unterdrücken, die ausbeuten, die vielleicht Krieg führen gegen Leute, mit denen sie eigentlich nichts zu tun haben. Die Sünder, das ist dann schon ein etwas religiöser, aufgefüllter Begriff. Da geht es schon um die Gottesbeziehung. Und die Spötter sind dann die, die sich über andere lustig machen. Nicht nur über andere, sondern über die lustig machen, die eben mit Gott leben wollen. Eine gewisse Steigerung vielleicht, aber man kann in die Verben, also in die Tätigkeitsworte am Anfang eine Steigerung hineinlesen. Macht auch nicht jede Übersetzung, aber das kann man durchaus tun. Dass man also geht, dass man steht irgendwo und dass man dann sich hinsetzt in einen Kreis. Wenn man so unterwegs ist mit anderen, als ich das so gelesen habe, geht, steht, sitzt, dachte ich an Corona-Demonstrationen. Vielleicht kennt ihr das aus dem Fernsehen, dann sind Leute unterwegs und gegen alles Mögliche für die Freiheit der Grundrechte und so weiter. Und dann werden gutbürgerliche Leute interviewt. Wieso gehen sie denn hier mit, wo doch so viele Rechtsradikale hier unterwegs sind und da vorne so ein Block und da ein Block? Und dann ist das Argument, na, ich gehe ja hier nur mit. Mit denen habe ich ja nichts zu tun. Mit denen gehe ich ja nur mit. Okay, das kann man noch sagen, kann man stehen lassen. Das hat noch nicht viel mit Identifikation zu tun. Wenn man aber stehen bleibt, vielleicht bei einer Kundgebung, wo Neonazis zugange sind, dann ist das schon eine andere Sache. Wenn man da stehen bleibt und nicht nur mal sich interessiert, sondern identifiziert wird. Oder wenn man sich in den Kreis der Spötter setzt, Stammtisch oder die Facebook-Gruppe abonniert oder Telegram-Gruppe abonniert, wo es um irgendwelche wilden Verschwörungstheorien geht, da ist dann eine große Identifikation. Es geht hier also darum, wer glücklich sein will, der soll sich nicht identifizieren mit den Menschen, die nichts mit Gott zu tun haben wollen. Der soll sich fernhalten von denen. Damit ist sicher nicht gemeint, dass man auf einem eigenen heilen Planeten lebt. So wurde das ja auch oft genug missverstanden. Jesus hat sich mit den Menschen getroffen, egal wem, aber er hat sich mit denen nicht identifiziert. Also wenn du glücklich sein willst, sagt uns hier der Psalm, dann gehe, dann stehe, dann setze dich nicht zu denen, die mit Gott nichts zu tun haben wollen. Das zumindest so auf Dauer als Identifikation. Sondern mach was anderes. Jetzt würde man von der Logik her erwarten, sondern setz dich zu den Frommen. Sondern setz dich zu denen, die gerecht sind oder irgendwie sowas. Das wäre jetzt hier so die logische Fortführung. Es kommt aber ganz anders. Es geht jetzt hier um die Weisung des Herrn, die man beachten soll, mit der man leben soll. Das Wort, was dort für Weisung steht, was Luther eben früher mit Gesetz übersetzt hat, ist ein bisschen einseitig übersetzt, ist Tora. Das Wort haben wir sicher oft genug schon gehört. Tora meint ursprünglich erstmal Unterweisung ganz allgemein. Also wenn Eltern ihre Kinder ermahnen, dann ist das auch eine Tora. So in dem Sinne konnte man dieses Wort gebrauchen. Es meint die Lehre, also ein Rabbi oder ein Schriftgelehrter, der etwas lehrt, der hat Tora, verbreitet Tora. Dann aber schon etwas spezieller Anweisung oder bis hin zum Gesetz, sodass dann dieses Wort als zusammenfassendes Wort für die fünf Bücher Mose benutzt wurde. Heute, wenn man heute die hebräische Bibel einteilt, dann ist das erste Buch oder der erste Teil eben die Tora und das meint die fünf Bücher Mose. Und als dieser Psalm geschrieben wurde, dieses Vorwort geschrieben wurde, kann man davon ausgehen, dass es die Tora als die fünf Bücher Mose schon gegeben hat. Also es kann durchaus der Sinn hier drin stecken, zu sagen, beachte diese fünf Bücher Mose, dann wird's dir gut gehen. Deswegen will ich mal heute die Freiheit nehmen und dieses Wort Weisung für uns übersetzen in unsere Zeit, in Gottes Wort, aber nicht nur als das gesprochene Wort Gottes in unser Leben, sondern durchaus als die Heilige Schrift, als die Bibel. Das kann man an dieser Stelle so tun. Ihr erinnert euch, vor einer Woche oder ich weiß nicht genau wann es war, hatte ich deutlich gemacht, dass wenn vom Wort Gottes in der Bibel die Rede ist, damit seltenst überhaupt schriftliches Wort gemeint ist. Sondern es geht immer darum, dass Gott spricht, dass Gott redet in eine Situation. Aber hier können wir davon sprechen, wie gehen wir mit der Bibel um? Also wie lassen wir die Bibel in unserem Leben eine Rolle spielen? Das können wir an dieser Stelle durchaus so lesen. Also das Kontrastprogramm, die Weisung, die Tora, die Bibel und man soll sie über sie nachsinnen, steht hier. Dieses Wort, was dort im Hebräischen steht, ist schwierig zu übersetzen. Es wird zum Beispiel gebraucht, wenn Tauben gurren, dann steht dieses Wort. Oder wenn Löwen knurren, dann steht dieses Wort auch. Deswegen müsste man es am besten mit Murmeln übersetzen. Und das hat einen bestimmten Hintergrund. Vielleicht habt ihr sowas schon mal live oder in einem Bild oder einem Film gesehen. Wenn ein orthodoxer Jude bis heute Bibel liest, also die Tora liest, dann macht er das nicht leise, sondern dann murmelt er das so halblaut vor sich hin, bewegt sich dabei vielleicht sogar noch so hin und her. Das heißt, das Bibellesen ist nicht nur so ein geistiger Zustand, im Vorgang, dass man so im Kopf ablaufen lässt, sondern es betrifft den ganzen Menschen. Also bis zur Neuzeit, so habe ich jedenfalls gehört, also bis zur Aufklärung, hat man nie leise gelesen in Gedanken, sondern immer laut gelesen. Man hat sich gegenseitig auch vorgelesen, da hatte auch nicht jeder das Buch und tausendseitige Romane gab es sowieso noch nicht. Also man hat immer laut gelesen. Was ist da eigentlich der Unterschied, ob man etwas leise in Gedanken liest oder ob man es auch für sich selbst laut liest? Ich weiß nicht, ob du die Entdeckung schon mal gemacht hast, wenn du, wir sind jetzt hier bei der Bibel, nicht bei deinem tausendseitigen Roman, da wird das vielleicht ein bisschen langwierig, aber wenn du Bibel liest für dich, wenn du es laut liest, ist das was anderes? Also ich kenne diese Entdeckung, meine Familie hat das auch erlitten, weil ich, wenn ich meine Predigt vorbereite, dann predige ich die laut vorher, da muss ich mal aus dem Raum schmeißen und dann hören die mich murmeln hinter der Tür. Ist was anderes. Deswegen, weil man sich selber hört. Man atmet anders beim Lesen, man hört sich selber, man ist aufmerksamer. Vielleicht ist dir das schon mal gegangen, dass du vor dem oder beim Zubettgehen schon im Bett nochmal Bibel liest und dann irgendwann wachst du wieder auf und merkst, huch, meine Bibel ist seitlich runtergefallen, weil ich eingeschlafen bin dabei. Wenn man laut liest, dann wird das nicht so schnell passieren. Es ist also beim Murmeln der ganze Mensch beteiligt. Es ist nicht nur so ein geistiger Vorgang. Natürlich müssen wir das auch, klar, das ist auch gut so, dass das geht. Aber wenn wir laut lesen, dann ist der ganze Mensch beteiligt. Glücklich sein, das hat ja etwas Sinnliches. Das ist nicht nur so ein, ich finde was gut, sondern wir sind als ganzer Mensch beteiligt. Deswegen murmelnd die Bibel lesen. Vielleicht mal eine Empfehlung, das auszuprobieren, ob das nochmal ein anderes Lesen ist als nur in Gedanken. Und dann sollen wir unser Gefallen haben an der Weisung des Herrn, an der Tora. Was ist mit diesem Wort gemeint? Wer das von Luther so ein bisschen im Ohr hat, der hat da übersetzt, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn. Wie gesagt, Gesetz ist nicht so gut übersetzt, aber an dieser Stelle hat Luther etwas sehr schön entdeckt, dass dieses Wort, was dort steht, eine sehr stark sinnliche Komponente hat. Es geht nicht nur um etwas Gutfinden, so, ne? Zwischen 1 und 10 Kreuzchen machen, sondern es hat eine sinnliche Komponente. Lust haben an etwas. Hört sich für uns so ein bisschen nach erotisch an. Das passt doch nicht zum Bibellesen, würden wir jetzt sagen. Geht das denn? Kann man mit Lust die Bibel lesen? Es geht hier weniger um Vernunft, dass man also etwas nur gut findet oder in Ordnung findet, dass man gehorsam ist vielleicht, indem ich, dass ich Bibel lese, meine Pflicht erfülle. Sondern es geht um eine innere Freude, die man an etwas hat, an etwas mit Lust tut, an Spaß. Darf man Sachen im Glauben mit Spaß tun? Das wäre so eine Frage. Mit Freude, mit Spaß, mit Neugier ist vielleicht gut zu übersetzen. Wenn man so richtig auf was neugierig ist, dann ist man mit dem ganzen Menschen beteiligt. Ich habe mich gefragt, als ich das so oder das vielleicht mal so als eine kleine Zusammenfassung von den ersten beiden Versen, das Anleitung zum Glücklichsein, besteht also für den Psalmschreiber darin, dass wir mit Lust die Bibel lesen, mit dem ganzen Menschen beteiligt sind, weil wir laut murmelnd die Bibel lesen. Also nicht nur mal so, wie man sonst wie ein Buch liest, sondern mit ganzem inneren Engagement. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ob du das in deinem Leben schon mal so erlebt hast, ob du das kennst oder ob du dich vielleicht daran erinnerst, ja, es gab sowas mal früher, da habe ich so mit Freude die Bibel gelesen, aber das hat sich irgendwie gegeben im Laufe meines unterschiedlich langen Lebens. Die meisten, wenn ich mich so umschaue von uns, haben schon so ein paar Jahrzehnte hinter sich. Also da ist was verloren gegangen. Ich habe mich gefragt, wodurch könnte die Lust oder der Spaß, die Freude am Bibellesen verloren gegangen sein, wenn sie überhaupt mal da gewesen ist. Das Positive kommt gleich auch noch, aber erstmal, wodurch kann das eigentlich passieren? Ich bin aufgewachsen, noch, so alt bin ich immerhin schon, in einer Zeit, als es so viel von stille Zeit halten die Rede war. Vielleicht kennt ihr das auch, ich weiß gar nicht, ob es das heute noch so gibt, ich glaube nicht so sehr. Stille Zeit halten, das hieß, man, wenn ich denn geistlich wachsen will, war das völlig klar, dass man Bibel lesen muss, ob abends, da war man etwas großzügiger, ob morgens, ob mittags, ob abends, aber das musste sein und auch kontinuierlich und das gehört so zur Pflicht eines Christen. Das ist auch richtig gut auf der einen Seite, weil gute Gewohnheiten viel wert sind, aber wenn es zur Pflicht wird, weil man es machen muss damit, also man muss in der Bibel lesen, damit man ein richtiger Christ ist, geistlich wächst oder sonst was, dann wird's kritisch. Das kenne ich zumindest von mir im Laufe meiner Geschichte, dass es unterschiedlich mühsam dann wurde, bis ich es dann irgendwann gelassen habe, weil ich dachte, nee, so kann es nicht gehen. Das kann nicht sein, dass ich hier mir nur immer ein abquäle, weil ich das machen muss. Also, das könnte so ein Effekt haben, dass ich dann irgendwann keine Lust mehr habe. Oder etwas anderes, was mir in dem Zusammenhang auch bewusst geworden ist, dass die Bibel ja oft so eine Art Kampfplatz ist für unnachgiebige Wahrheiten zwischen Fundamentalismus und Liberalismus oder was auch immer für ein Ismus da sonst noch dahinter steckt, dass man so die Bibel nur noch nimmt, um was zu beweisen oder um dem anderen zu beweisen, dass er verkehrt liegt oder wie auch immer. Dann ist die Bibel so eine Art ja, Kampfplatz. Da haut man mit der Bibel aufeinander drauf ein. Und wenn ich das so mitkriege als Unbeteiligter vielleicht, der mich diese Fragen gar nicht so richtig interessiert, dann ist das nicht sehr motivierend, Bibel zu lesen, wenn es nur noch darum geht, wer hat hier Recht, wer kann mit der Bibel in der Hand was beweisen. Könnte sein, dass das auch dazu führt, dass man sagt, ach nee, besser nicht. Ich vermute aber mal, dass die größte Schwierigkeit Langeweile einfach ist. Oder Ermüdung. Irgendwie ist es immer das Gleiche. Also wir lesen schon seit Jahrzehnten die Bibel und irgendwie, die Geschichten kennt man ja nun mittlerweile so zum Großen und Ganzen. Und die, die man nicht kennt, naja, die sind dann auch nicht so super spannend. 1000 Mal gehört. Ich entschuldige mich auch dafür an dieser Stelle, wenn du so das Gefühl hast, jetzt habe ich den Psalm 1 hier als Predigttext und ich weiß eigentlich schon, was kommt. Das ist irgendwie immer das Gleiche. Ob ich so eine Andacht lese, geht mir jedenfalls manchmal so, wenn so im Andachtsbüchlein was kommt, dann weiß ich schon vorher, was kommt. Denn das hätte ich mir auch ausdenken können, was da gesagt wird. Vielleicht kennst du das, ist irgendwie langweilig. Ist nicht mehr so richtig spannend. Irgendwie immer das Gleiche. Es gibt ja diese Geschichte, jetzt in Anführungszeichen, von dem Kind, was im Kinder, in der Sonntagsschule, früher im Kindergottesdienst ist. Und ihr kennt das bestimmt, das ist ein alter Witz. Jetzt kommt ein alter Witz. Ein Kind, was im Kindergottesdienst ist, und dann wird im Kindergottesdienst gefragt, was ist rot und springt durch die Bäume? Und dann sagt das Kind, was neu im Kindergottesdienst ist, normalerweise würde ich ja sagen, es ist ein Eichhörnchen oder Eichkatz hier, aber hier ist das eben wahrscheinlich der Herr Jesus. Also es ist immer das Gleiche, letztlich kommt es immer auf das Gleiche raus. Immer irgendwie, egal was man macht, irgendwie kommt immer der Herr Jesus dabei raus. Was ja auch grundsätzlich gut und richtig ist. Also das könnten Gründe sein, warum man nicht mehr mit so richtig Freude, Spaß und schon gar nicht mit Lust Bibel liest. Wodurch, jetzt kommen wir wie beim Psalm, also wir wollen jetzt nicht nur dreimal nichts sagen, sondern wir wollen jetzt auch etwas Positives sagen. Wodurch könnte dann die Lust oder der Spaß, die Freude am Bibellesen gefördert werden? Für mich der wichtigste Punkt in meinem Leben, was mir das Bibellesen bis heute viel Freude macht, ist Neugier. Ich bin einfach neugierig, was sich denn da jetzt dahinter verbirgt. Und es gibt so Neugierfragen, nämlich so die schlichte Frage, warum steht das eigentlich hier? Also nicht nur etwas zu lesen und dann schon immer zu wissen, was da kommt, vielleicht kennt ihr das auch, dass man immer schon eigentlich weiß, was da steht, sondern dass man sich fragt, ja, warum steht das eigentlich hier? Oder wozu wurde das vom Autor so aufgeschrieben? Also wir glauben, dass die Bibel inspiriert ist, dass also das, was wir da finden, von Gott geprägt ist, weil die Autoren im Hören auf Gott das aufgeschrieben haben, aber trotzdem haben die Autoren sich das dabei gedacht. Die haben das nicht einfach nur so runtergeschrieben und schon gar nicht in Trance so, sondern die haben sich überlegt, setze ich das so, mache ich das so. Warum? Eine gute Frage, um neugierig zu bleiben. Wozu steht das hier eigentlich? Eigentlich würde ich doch was anderes erwarten, so wie hier gerade. Eigentlich hätte man doch was anderes erwartet, wie das weitergeht. Neugierig Bibel lesen, eine dringende Empfehlung. Oder das zweite, stressfrei Bibel lesen. Wir müssen die Bibel nicht verteidigen. Manchmal habe ich so das Eindruck, dass man immer so in so einer Verteidigungshaltung ist. Wehe, irgendwer sagt was Falsches, was irgendwie die Bibel negativ, über die Bibel negativ sein könnte. Und dann muss man das verteidigen. Nee, muss man nicht. Wenn es Wort Gottes ist, durch das Gott in diese Welt hineinspricht, in unser Herz hineinspricht, dann muss ich das nicht verteidigen. Dann gibt es auch keine Fragen, die verkehrt sind oder die nicht angemessen sind. Also wenn die Bibel Wort Gottes ist, dann verteidigt die sich schon selber. Wir müssen uns diesen Stress nicht antun. Wir können offen mit der Bibel, mit dem Wort Gottes umgehen. Ein guter Tipp ist auch, dass man gemeinsam Bibel liest. Miteinander. Hauskreis, Bibelkreis oder vielleicht als Ehepartner oder wie auch immer, oder ein anderer Kreis, Freundeskreis, und dann darüber ins Gespräch kommt. Zumindest diese Entdeckung haben doch wahrscheinlich auch schon viele gemacht, dass andere auf ganz andere Ideen und Gedanken kommen als man selber. Deswegen diese Empfehlung, das miteinander zu tun. Aber auch diese Entdeckung habe ich nun auch in meinem Leben hier und da gemacht. Es ist auch gut, wenn man jetzt Hauskreis hat oder sowas, wenn sich doch einer vorbereitet. Also das ist manchmal hilfreich, als wenn man sich nur die gegenseitig das Unwissen um die Ohren haut oder die Assoziation. Ist manchmal gut, wenn man von denen lernt, die schon vorher sich darüber was nachgedacht haben, also mal einen Kommentar oder sowas zur Hand nimmt und sich darüber dann Gedanken macht. Grundsätzlich gilt, wir dürfen angstfrei Bibel lesen, weil uns in der Bibel der Gott begegnet, der uns liebt. Und das ist die grundlegende Wahrheit, die darunter steckt. Das heißt, wenn ich Sachen lese, die ich überhaupt nicht einsortieren kann, dann muss ich mich nicht zwingen, sie zu verstehen und gut zu finden, sondern ich kann sagen, Gott liebt mich und ich komme damit nicht klar, das passt nicht zu dem Gott, der mich liebt, dann kann ich es auch mal zur Seite legen. Es muss nicht alles für mich zum Wort Gottes werden. Aber ich kann wissen, dass auch in den schwierigen Texten, die ich mitunter lese, Gott zur Sprache kommt, der mich lieb hat. Und dann in dem, was ich lese, in dem, was bei mir ankommt, soll das deutlich werden. Gottes Zuwendung zu mir, dass er mich ermutigen will. Auch herausfordern zu einem Leben in der Nachfolge, gar keine Frage. Aber grundsätzlich spricht dort der Gott, der mich liebt. Und deswegen kann ich auch mit einer großen Freiheit mit manchen Sachen umgehen, die ich nun gar nicht verstehen kann oder die auch zu dem Gott, der sich in Jesus Christus uns gezeigt und offenbart hat, nicht so recht passen wollen. Dann kann man das auch mal zur Seite legen. Man muss nicht alles gut finden und nicht alles verstehen. Gott liebt dich und mich und er spricht durch die Bibel, durch das Wort Gottes in unser Leben hinein. Und da dürfen wir uns drauf einlassen. Und das können wir in der großen Freiheit tun, ohne Angst, stressfrei, mit viel Neugier und auch im gemeinsamen Gespräch mit anderen. Also glücklich der Mensch, der sich mit der Weisung Gottes, mit der Tora des Herrn beschäftigt. Sogar Tag und Nacht ist hier davon die Rede. Sie murmelt, sie vor sich hin spricht und gespannt ist, neugierig ist, Lust hat auf das, was da kommt. Sich damit identifiziert und nicht mit denen, die mit Gott nichts zu tun haben wollen, die sich vielleicht sogar lustig machen über Glauben und alles. Das heißt nicht, dass man mit denen nichts zu tun hat, also so auf den eigenen heilen Planeten leben will. Aber es geht um Identifikation. Womit setze ich mich auseinander? Wer prägt mich? Also ein Plädoyer heute Morgen fürs zweckfreie Bibellesen. Nicht Bibellesen sondern einfach mal Bibellesen, damit ich glücklich sein darf, weil Gott das so versprochen hat. Vielleicht hast du Lust bekommen aufs Bibellesen, das wäre schön. Vielleicht hast du Lust aufs Bibelhören, deswegen nochmal die Einladung zu heute Nachmittag. Da kann man mal das Lukas-Evangelium, nicht ganz komplett, aber in großen Teilen, hintereinander weghören. Das hat was ganz Eigenes. Ich kann es also sehr empfehlen. Soweit die ersten beiden Verse. Vielleicht guckst du schon nervös auf deine Uhr und denkst, Moment, Psalm 1 hat 6 Verse, 1 und 2 haben wir jetzt geschafft. Was hat er denn noch vor? Vielleicht musst du innerlich schon dein Essen, dein Mittagessen verschieben. Nein, Fortsetzung folgt demnächst. Machen wir weiter, denn da steckt noch so manches Spannende in diesem Psalm drin, was wir jetzt nicht so hoppladihopp uns schnell anschauen wollen. Eine Empfehlung, die Bibel neu zu entdecken vielleicht, auch vielleicht nach Jahrzehnten, mit neuer Lust, mit neuer Freude Bibel zu lesen. Das lohnt sich, das macht glücklich, sagt uns die Bibel. Vielleicht so ein kleiner Beipackzettel zum Psalm, was wir heute hatten. Gott segne uns darin. Amen.